Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge, der ersten Folge, die im neuen Jahr kommt und auch, die wir tatsächlich auch im neuen Jahr aufnehmen. Also ein gesundes neues Jahr, Dennis und euch allen.
Dankeschön. Hi. Genau. Wir haben gerade beide schon festgestellt, dass wir nicht gesund ins neue Jahr gestartet sind und wir deshalb auch gucken müssen, wie lange unter anderem zum Beispiel bei mir meine Stimme hält. Ich versuche, meinen Husten immer wegzumuten oder wenigstens in der Nachbereitung rauszukriegen.
Ja, wir haben uns überlegt, dass wir heute ein Reel, über das ich zufällig bei Instagram gestolpert bin, als Anlass nehmen, um über die Themen zu diskutieren, zu sprechen. Mal gespannt, genau, worüber wir sprechen heute. Es geht irgendwie um Kinderbücher und KI und Amazon, würde ich sagen.
Genau. Und über die KI-Schwämme im Publishing-Bereich. Genau, wir verlinken euch das Reel. Wir spielen das jetzt nicht ein. Es ist auch ein bisschen länger. Es geht so circa 3 Minuten. Und wir verlinken euch das in der Episodenbeschreibung. Wir fassen das jetzt auch gleich nochmal zusammen. Natürlich ist die Empfehlung, pausiert an der Stelle, klickt mal auf den Link in der Episodenbeschreibung und schaut euch das Reel erstmal an. Dann wisst ihr auch quasi in erster Hand, wovon wir sprechen. Wir fassen uns aber auch ein bisschen zusammen. Ja, genau. Es geht um den nicht erst seit jetzt ganz frisch diskutiertem Bereich von, wie verändert sich denn der Buchmarkt eigentlich durch KI-Tools und durch KI-generierte Bücher. Das Reel, das wir da vor uns haben, ist von, Vorname Michael, also es ist von dem Account Mantel Illustrations oder Mantel Illustrationen und das ist, glaube ich, Michael Mantel. Genau, ein deutscher Kinderbuchillustrator. Und er macht erstmal so relativ basic ein Video, ist eigentlich ein Warnvideo, in dem er vor allem halt Eltern davor warnt, ihren Kindern KI-generierte Bücher zu kaufen. Und er fängt damit an, dass er erstmal so ein bisschen das System, er bezieht sich auf Amazon und ich denke mal, Amazon ist natürlich so als Platzhirsch gewählt. Ich denke, es gibt auch andere Online-Shops. Ich vermute mal, dass auch inzwischen, keine Ahnung, Hugendubel, Thalia und wie sie alle heißen, wahrscheinlich Print-on-Demand, Self-Publishing-Programme haben. Vermute ich. Amazon ist auf jeden Fall aber der bekannteste. Das erklärt er am Anfang des Videos auch für alle, die es noch nicht wissen. Auf Amazon kann man quasi sich anmelden und kann seine eigenen Bücher, Texte publizieren, ohne eine Qualitätskontrolle. Und man vermarktet sie dann auch selbst, also man umschifft quasi die Verlage. So, das kritisiert er in dem Video schon mal als erstes, da geht er aber gar nicht lange drauf ein. Das ist nur so ein kleiner Exkurs am Anfang, damit man überhaupt erstmal versteht. Aber er macht eine Trennung in, es gibt halt verlegte Literatur und es gibt Self-Publishing-Literatur. Und dann bringt er als eine relativ neue Unterart dieser Self-Publishing-Literatur KI-generierte Literatur ins Spiel. Und damit meint er nicht Literatur, wo halt irgendjemand quasi seine eigenen geschriebenen Texte oder Illustrationen nochmal mit KI-Tools ein bisschen überarbeitet hat oder sonst was, sondern er meint halt wirklich komplett KI-generierte Literatur, die einfach nur aus ein paar Prompts bestehen und gerade im Kinder- und Jugendliteraturbereich dann halt meistens Text und Illustration gleichermaßen sind. Also damit auch Bücher, die ein relativ junges Publikum adressieren, oft auch Vorlesebücher. Das Buch, das er in seinem Video als Beispiel beschreibt, ist tatsächlich ein Vorlesebuch, denn es ist beworben, dass es 3 bis maximal 10-minütige kurze Gute-Nacht-Geschichten enthält. Und damit ist es ein Text, der quasi den Eltern ihren Kindern vorlesen. Er nimmt das total auseinander in dem Video und auch wahrscheinlich, also völlig zu Recht, in dem Sinne von, es ist komplett seelenlose, schnell zusammengeklickte Literatur, die irgendwie einen Arbeitsaufwand von 2 Stunden hat. Das ist nicht nur seine persönliche Meinung, sondern er kann Beweise zeigen, nämlich quasi die Person, die es eigentlich geschrieben hat, macht, produziert in Social Media Videos dazu und auf YouTube, wie man eben genau so KI-generierte Bücher Massen produzieren kann, um damit den Amazon Self-Publishing-Bereich zu fluten, um dadurch Geld zu verdienen. Und das ist das, was er eigentlich auch hauptsächlich kritisiert, dass das eine reine Get-Rich-Quick-Scheme-Sache ist, die aber keinerlei Wert auf künstlerische Schöpfungshöhe und Qualität legt. Und er schließt dann eigentlich damit, dass er sagt, Leute, kauft professionell verlegte Literatur in Buchhandlungen und lasst euch da erklären, was echt ist. Oder besser gesagt, er sagt schon, wenn ihr in eine Buchhandlung geht, dann lauft ihr gar nicht Gefahr, dass ihr euch irgend so ein Self-Publishing-Kram andrehen lasst. So, das mal kurz zusammengefasst. Es sind noch ein paar mehr Aspekte drin, auf die wir jetzt gleich nochmal im Detail eingehen können. Habe ich deiner Meinung nach irgendwas in der Zusammenfassung übersehen, was noch dringend gesagt werden müsste?
Nö. Okay. Also er sagt, dass es ein Betrug ist, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja. Und er zeigt auch das Buch, das diesem, also er hat macht das Ganze an einem speziellen Buch fest und zeigt halt das, was er bei Amazon im Self-Publishing gefunden hat und das Original sozusagen und sagt halt, woran er erkennt, dass das das Original ist und dass der Betrug.
Genau.
Genau.
Wir können ja mal, das Originalbuch ist nur noch 10 Minuten, kleiner Dino oder kleiner Dinosaurier? Nur noch 10 Minuten, kleiner Dino. Das ist das Original, also das von einem Verlag verlegten Buch. Das andere Buch heißt irgendwie so ähnlich, irgendwie wenn kleine Dinosaurier schlafen gehen, glaube ich, heißt das KI-generierte Buch. So, ihr könnt mal den Selbstversuch machen. Ich habe es gerade auch mal gemacht. Wenn ich den Originaltitel, also wirklich nur noch 10 Minuten kleiner Dino, in Amazon eingebe, dann ist das bei mir interessanterweise das vierte Ergebnis, der vierte Treffer. Der erste Treffer ist bei mir ein Buch, nur noch 10 Minuten kleiner Drache, von der gleichen Autorin und dem gleichen Illustrator, also auch ein Originalbuch. Der zweite Treffer allerdings, also auch noch höher gerankt bei Amazon als das Originalbuch, ist tatsächlich dieses KI-generierte Buch, wenn kleine Dinosaurier schlafen gehen. Und da ist ein Gesponsert-Tag dran, sprich, da hat jemand dafür bezahlt, dass diese Anzeige relativ weit oben in den Rankings erscheint. Während das Originalbuch kein Sponsored-Tag dran hat und deshalb scheinbar niedriger gerankt ist, obwohl ich konkret nach diesem Titel gesucht habe. Und das ist einer der Vorwürfe, die genannt werden in diesem Reel, dass Amazon eigentlich auch nichts dafür tut, zu zeigen, dass das ein KI-generiertes Buch ist, dass das ein Self-Publishing-Buch ist. Es wird halt einfach so alles zusammen gemacht. Und der in dem Reel, der Illustrator, sagt, dass allein nur vom Cover her es schon mal relativ schwierig ist, das auseinanderzuhalten. Und man da halt ein Gespür und einen guten Blick für haben muss. Und wenn man jetzt diese beiden Cover miteinander vergleicht, würde ich sagen, da würde ich ihm zustimmen, weil das Cover an sich von dem KI-generierten Buch sieht erstmal nicht schlecht aus. Also es ist nicht komplett schäbig oder sowas in der Art. Man merkt aber schon, es ist irgendwie, ihm fehlt so ein bisschen der individuelle Stil. Es sieht relativ generisch aus. Also das ist das Problem, warum dieses Video, glaube ich, überhaupt entstanden ist. Und ja, das ist auch nicht erst seit gestern so. Denn Beschwerden darüber, dass dieser Amazon-Bereich mit KI-Büchern geflutet wird und vor allem der Kinder- und Jugendliteraturbereich, die sind schon deutlich länger laut. Also das war schon vorletztes Jahr, also schon 2023 gab es relativ viele Artikel darüber. Ich verlinke in der Folgenbeschreibung wahrscheinlich auch nochmal einen längeren Artikel von einem Newsletter und wahrscheinlich auch nochmal ein Video-Essay, was genau darüber gemacht wurde. Also Das passiert jetzt schon, seitdem ChatGPT vorgestellt wurde, erstmals Ende 2022. Es ging sehr, sehr schnell los mit per KI zusammengeklatschten Büchern. Nicht nur im Kinder- und Jugendliteraturbereich. Ich glaube, Sachbuch ist ebenfalls noch eine Kategorie, in der unglaublich viel KI-generierter Scheiß produziert wird. Selbsthilfebücher, und sowas in der Art. Ratgeber für alle Lebenslagen. Und ich glaube auch so Fantasy, Sci-Fi, also so diese ganzen Sachen, wo serielle Literatur produziert wird, werden tatsächlich geschwemmt mit KI-generierter Literatur. So. Siehst du da auch ein Problem drin? Fangen wir mal damit an. Also so siehst du ein, bist du dem Ganzen auch generell eher abgeneigt? Hast du sowas schon mal gelesen? Hast du schon mal irgendwie dir so Leseproben von so rein KI-generierten Büchern zu Gemüte geführt?
Soweit ich weiß, habe ich das noch nicht gemacht.
Du würdest es bei denen, von denen hier gesprochen wird, wahrscheinlich merken, wenn du sie gelesen hättest.
Mir ist auch nicht, also Ende, Anfang, Quatsch, warte mal, wann ging denn das los mit ChatGPT?
Ja, Ende 22, ne? Wurde es vorgestellt und dann gab es das erste, genau, Mal eine Variante, also für die Ende, Öffentlichkeit.
Anfang, Mitte 23 habe ich das erste Mal von einer befürchteten KI-Schwemme gehört an Content im Allgemeinen. Mhm. Ich habe nie die Angst dahinter verstanden, ehrlich gesagt, aber ich lebe auch nicht vom Buchhandel oder Publishing oder Schreiben.
Ja.
Und aus meiner Perspektive, das ist, vielleicht lebe ich da auch in einer Traumwelt, aber ich habe immer noch dann gedacht, so irgendwie Menschen kaufen von Menschen und du siehst, es gibt so Beiträge, die sind, auch wenn ich jetzt auf den Content-Bereich gehe, ne, weg von jetzt Büchern hin zu zum Beispiel Social-Media-Posts, gibt es Sachen, die sind gleich und gleich und gleich und gleich und die sind zusammengeklickt, eventuell, wahrscheinlich, eh. Also siehst es auch an den Hintergründen zum Beispiel, und das sind so, gerade so Motivationsbeiträge, das ist ja eh immer dasselbe quasi, ne? Mhm. Und du siehst es an den Hintergründen und so weiter. Und das mag funktionieren als clickable Content, aber ich glaube nicht, also kann ich nicht beweisen und ich weiß es nicht. Dennoch glaube ich, dass es nicht als Verkaufsargument gilt für irgendwas. Mhm.
Ja.
Also, weil am Ende merken Leute, dass da, also wenn du zum Beispiel einen Kurs verkaufen willst oder du willst ein Coaching verkaufen oder du willst irgendwas an persönlicher Dienstleistung, was mit dir zu tun hat, verkaufen, dann verkaufst du halt dich und nicht clickable Content.
Ja, ja.
Und dieses, also du hast gesagt, der Grund, warum das entstanden ist, ich weiß gar nicht mehr, wo du das gesagt hast, du hast gesagt, aus dem Grund ist es halt auch entstanden. Und der Grund, warum das wahrscheinlich auch entstanden ist, das Real, ist, weil Michael Mantel, der einfach ja selber Autor und Illustrator ist, und sich wahrscheinlich bedroht sieht in seiner Arbeit.
Mhm, ja.
Also er sagt, er macht es, um die Eltern zu schützen. Da bin ich mir nicht so sicher.
Ich glaube, das nehme ich ihm komplett ab. Ich glaube, ja? Es ist auch der Grund, ja, und zwar,
okay.
Weil, was da passiert ist.
Aber ich habe auch diese Bücher noch nie gelesen und
ja, also,
ich habe 10 Jahre lang mit Kindern unter 6 Jahren gearbeitet.
Mhm, ja.
Ich habe mehr als ein Buch vorgelesen.
Ja.
Und es gibt wirklich unzählige Bücher, die von renommierten Verlagen rausgebracht sind, die wirklich unterirdischer Bullshit sind.
Genau.
Und das zu wirklich wichtigen Themen, wie, genau, Umgang mit Emotionen zum Beispiel.
Mhm, ja.
Ich habe das, bei Kindergärten im Regal gesehen, weil das von wirklich wichtigen Verlagen ist. Mhm. Und ich habe gesagt, entschuldige mal, das liest du doch wohl nicht mit den Kindern, die hier sind.
Ja.
Das ist
Was
doch
war
nicht,
die Antwort darauf?
Das ist, ja, also, aber der Verlag, ja, du hast ja, ich sag, und? Hören die Kinder, genau, gerne zu? Nee. Ja, weil das total, das war geschrieben wie für Erwachsene. Ich sag, das ist für dich geschrieben, das ist nicht für das Kind. Na, welchem Kind hat denn das je im Leben geholfen, in ein verdammtes Kissen zu boxen, wenn es wütend ist?
genau, aber ich glaube, da liegt der Hund ein bisschen begraben. So, du sprichst jetzt aus deiner Perspektive als tatsächlich so studierte und gelernte Frau in diesem System mit Berufserfahrung und mit allem drum und dran. Jetzt mal die Frage, denkst du, dass, wenn du mal so zurückdenkst an Eltern, mit denen du so zusammengearbeitet hast in deinem beruflichen Leben, würdest du allen Eltern, die du so kennengelernt hast, zutrauen, qualitativ hochwertige Literatur von qualitativ nicht hochwertiger Literatur unterscheiden zu können?
Weißt du, die Eltern, die vorlesen,
ja,
in der Regel können die das. Mhm. Die anderen lesen halt nicht vor.
Ja, so.
Also, und das klingt jetzt hart, ne?
Ja, ja,
also
ja.
Also, ich will das gar nicht so, es klingt irgendwie viel zu hart, was ich gerade gesagt habe, aber ja,
es geht aber genau in die Richtung, ne? Es geht genau in die Richtung, auf die ich hinaus will, und es geht in die Richtung, aus der Michael Mantel meiner Meinung nach kommt und denkt.
Aber dann verstehe ich das nicht, weil...
Dann lass mich erklären, weil, also ich habe ja Kinder- und Jugendliteratur studiert, und eines der großen Themen in Kinder- und Jugendliteratur ist tatsächlich quasi halt, man spricht viel, viel mehr über Marktdynamiken und über Gatekeeping-Funktionen, anders als wenn man jetzt zum Beispiel neuere deutsche Literatur oder so, also bei Erwachsenenliteratur, ich mache Anführungszeichen, spricht man nicht über wer darf das eigentlich lesen und wer sollte das lesen? Weil man sagt, ne, sind ja Erwachsene, die können lesen, was sie wollen. Im Kinder- und Jugendbereich aber kommt eine zusätzliche Ebene von, was ist eigentlich pädagogisch wertvoll, didaktisch wertvoll, was ist ein qualitativ gutes Buch, was ist ein nicht so gutes Buch. Aber nur für den Kinderbereich selbst. So, und da gibt es tatsächlich wirklich starke Gatekeeping-Funktionen. Das gesagt wird, und das ist wirklich so eine Debatte, dass gesagt wird, naja gut, also Verlage im Kinder- und Jugendliteraturbereich haben halt eine Kontrollfunktion. Und das ist halt eine Theorie, die nicht erst gestern entstanden ist, sondern das ist halt gerade hier im deutschsprachigen Buchmarkt natürlich irgendwie so in den 80ern, 90ern oder auch schon früher entstanden. Als Verlage, muss man ganz ehrlich sagen, auch noch anders gearbeitet haben. Zum Beispiel mehr Geld für eigene Lektorate ausgegeben haben und für professionelle Übersetzungen und, und. Ich glaube aber, aus dieser Richtung kommt Michael Mantel, weil er ist ja Teil des Verlagssystems, er ist Illustrator, er hat in verlegten Büchern miteinander gearbeitet, also er hat mit Verlagen gearbeitet. Und das schwingt so ein bisschen mit so, ja, Self-Publishing, ich bin in dem sanktioniert guten Teil, so in dem verbrieft guten Teil, in dem Qualitätsteil, weil er macht komplett diese Trennung auf. Er geht dann sehr schnell auf KI-Schrottbücher, aber prinzipiell macht er ganz am Anfang schon diese Trennung auf von, es gibt Self-Publishing und das ist schlecht und es gibt Verlagspublishing und das ist gut, weil das dann die Professionals sind. Und das ist sehr, sehr binär und schwarz-weiß gedacht, und ich gebe dir völlig recht, es gibt sehr viel schlechte, verlegte Literatur. Aber dieser Gedanke ist trotzdem da, dass vor allem Eltern teilweise nicht in der Lage sind, zwischen guter und schlechter Kinder- und Jugendliteratur zu unterscheiden, und dass sie jemand brauchen, der ihnen bei dieser Entscheidung hilft. Und das sind Verlage, Buchhandlungen, professionelle Büchermenschen. Und daher nehme ich ihm das ab, wenn er das sagt. Das ist nicht so ein verkapptes von, ich habe Angst um meinen Job, sondern das ist, glaube ich, wirklich aus einer Überzeugung heraus, dass er sagt, Eltern, ihr werdet verarscht und das bedroht eure Kinder, aber da schwingt so ein implizites Ding von, ihr seid nicht gut genug zu erkennen, was gute Literatur ist und was schlechte Literatur ist in diesem Bereich. Und das wird es mit Sicherheit geben. Also das bestreite ich auch nicht. Also auch meiner Erfahrung nach gibt es das, dass halt, weil das ist halt die Sache, so ein Amazon-Ding, die sind dann ja oft auch günstiger. In dem Fall, den er jetzt hat, kostet das KI-generierte Buch genauso viel wie das professionell verlegte Buch. Aber ganz oft sind diese KI-generierten Dinger halt so ganz schnelle Cash-Grabs, die dann so 3 Euro kosten. Und wenn du dann einfach nur sagst, oh Gott, ich brauche irgendein Gute-Nacht-Buch für mein Kind, was es nicht schon 5-mal gelesen hat. Du gehst schnell auf Amazon, tippst irgendwas ein, Gute-Nacht-Geschichten, kaufst irgendwas auf Seite 1, was ganz oben steht. Weil zum Beispiel dieses KI-generierte Buch hier, das hat 4 von 5 Sternen auf Amazon und das hat 135 Rezensionen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten davon eingekauft sind. Da bin ich auch so biased, dass ich sage, das ist wahrscheinlich nicht, dass da Leute geschrieben haben, oh, das ist aber ein schönes Buch. Ja, genau, die ganzen Rezensionen, sehr gut. Geschichten zum Träumen, Rezension von Amazon-Kunde. Sehr süße, mit Liebe verfasste Geschichten für Kinder. Kam super gut bei zwei bekannten Kindern an, die gerade sowieso im Dino-Fieber sind. Ist das eine echte Rezension? Kann sein. Aber das ist die Angst, die dahinter kommt, dass das Leute kaufen, verschenken, teilweise auch genauso dieses, ach, ist gar nicht für meine eigenen Kinder, sondern ich bin irgendwie Tante, Onkel, whatever, Freund der Familie und ich schenke halt so ein Gute-Nacht-Buch.
Pass auf, ich sag jetzt mal was Naives kurz.
Ja.
Mit Disclaimer am Anfang. Bei Amazon steht doch manchmal dieses verifizierter Kauf.
Ja.
Kann ich eine Fake-Rezension machen, wo dann verifizierter Kauf steht?
In dem Sinne, wenn du mit dem Verfasser dieses Produktes zusammenarbeitest, geht das. Weil der kann nämlich, glaube ich, einfach seine Bücher. Ich weiß nicht, ob er sie verkaufen muss. Ich will sagen, dass er sie auch verschenken kann. Es kann aber sein, dass da dann steht, dass da dann irgendwie so Leseprobe also, oder so steht.
Wenn Menschen, die bei KDP veröffentlichen und selbst Werke verschenken, sozusagen, kannst du natürlich verschenken, aber du musst das dann auch bei Amazon kaufen. Zwar nicht zu dem Verkaufspreis, sondern zu dem Selbstkostenpreis. Der ist aber bei Paperback auch gar nicht so niedrig. Also genau, der ist gar nicht so niedrig. Deswegen würde es mich jetzt wundern, wenn es Paperback-Bücher noch für 3,90 Euro gibt, weil ich habe mich mal informiert für einen, weil ich nach wie vor mit dem Gedanken spiele, eine Sache über Self-Publishing zu veröffentlichen. Und genau. Ja. Also du kannst es, und ich habe tatsächlich mal eine Buchveröffentlichung begleitet darüber von einem Menschen, und das ist, du kannst es anderen Menschen schenken und musst es dann aber zum Selbstkostenpreis kaufen selber.
Mhm, ja, und das kann sein, dass das halt auch passiert ist, weil dann machst du halt einfach, weil du kannst ja bei Amazon Publishing, du kannst ja den Preis für das Buch selbst festlegen und du kannst das ja einstellen, wenn du willst, auch für 1 Cent. Also Amazon ist ja voll mit kostenlosen Self-Publishing-Geschichten oder Self-Publishing-Geschichten, die wirklich alles zwischen 1 Cent bis 99 Cent kosten.
Das sind dann E-Books. Das
sind dann stimmt. Das stimmt, das hier ist ja sogar ein Paperback, wobei ich gucken will, gibt es das auch als eine E-Book-Variante? Tatsächlich nicht. Okay, spannend. Ja, genau, das ist immer das, ja genau, dann ist das so ein Print-on-Demand-Ding. Also die Sache ist, in dem Video, was Michael Mantel gemacht hat, in dem Reel, verweist er ja auf die Person dahinter. Also er verweist ja in diesem Fall auf Cedric Mattig, und Cedric Mattig ist halt so ein junger KI-Artist, der in erster Linie einen eigenen Channel betreibt, in dem er Leuten erklärt, wie sie mit KI superschnell Inhalte produzieren, um reich zu werden. Ich habe mir nicht das von Cedric Mattig angeguckt, ich habe mir aber, als ich mich genau mit diesem Thema hier beschäftigt habe, vor einem Jahr mal andere Tutorial-Videos angesehen, wo Leute erzählen, wie schnell und einfach man Kinderbücher macht. Und da sind tatsächlich dann auch detaillierte Anleitungen drin, wie man diese billig generierten Bücher nicht nur ins System reinkriegt, sondern sie auch im System ganz nach oben kriegt. Und da sind wirklich Kalkulationen drin von so und so viel kostet es euch, eine Werbung zu schalten, mit der ihr dann auf Seite 1, so und so viel kosten diverse Rezensionen. Und dann werden halt auch genauso Sachen besprochen, wie ihr könnt quasi eine E-Book-Variante von dem Ding machen oder ihr könnt Leseproben verschenken und die kaufen Leute dann für 10 Cent oder sowas in der Art, und das Geld könnt ihr dann auch selbst investieren, dann kriegt ihr so und so viele Rezensionen von verifizierten Käufen, die sind dann immer alle 1 bis 2 Zeilen lang, steht immer drin, oh, ganz tolles Buch, meine Kinder lieben es, 5 Sterne, und das ist dann halt quasi einfach viel, viel mehr als vielleicht die echten, genuinen, negativen Rezensionen, die halt 1 Stern geben und schreiben, ey, ist KI generiert und macht überhaupt keinen Sinn. Das wird alles in diesen Anleitungen beschrieben. Also da gibt es wirklich super viele Tutorial-Videos zu. Und da stimme ich auch Michael Mantel komplett zu. Die Leute, die das produzieren, haben kein Interesse daran, gute Bücher für Kinder zu schreiben. Die haben ein Interesse daran, in sehr kurzer Zeit ein Produkt hochzuladen, das, wenn es gut läuft, also halt Gewinn macht. Und da man mit so einem Buch nicht reich wird, produziert man halt, weil es dauert ja nicht lange, produziert man halt 100 davon und wirft die alle auf. Allein wenn man mal auf die Autorin des Buches klickt, das haben wir nämlich noch nicht so besprochen, es ist quasi eine Fake-Autorin namens Charlotte Blumenthal. Charlotte Blumenthal hat eine eigene Vita, hat ein Bild und ihr wird auch ein Verlag angedichtet und nichts davon existiert. Also das Bild von Charlotte Blumenthal ist Stock-Footage und taucht unter diversen Namen auf. Den Verlag, der da genannt wird, gibt es nicht. Und es finden sich nur zwei Titel von ihr.
Und das habe ich ja vorhin schon dir geschrieben, deswegen sage ich es jetzt hier nochmal, weil ich das nicht ganz unrelevant finde in dem Kontext. Wo ist da der Unterschied zwischen einem Pseudonym und einem Fake-Autorinnen-Profil? Ja,
genau.
Oder einer
Fake-Autorin. Das ist auch was ich mir gedacht habe, als ich das Video von Michael Mantel gesehen habe. Hier macht er wieder diese binäre Sache auf von, wir haben die guten Verlage. Und dann sagt er auch, er sagt dann irgendwann, woran erkennt ihr ein echtes Kinderbuch, also vor allem ein illustriertes Kinderbuch? Und dann sagt er, naja, in der Regel stehen da zwei Personen drauf, nämlich eine Person, die es geschrieben hat und eine Person, die es illustriert hat. Und jetzt ist es aber so, ja, das stimmt. Also auf den wenigsten Büchern steht dann irgendwie drauf, Autorenkollektiv, Belz und Gelberg oder sowas in der Art. Aber das ist auch im Kinder- und Jugendliteraturbereich, auch bei nicht-KI-produzierter Variante, sehr, sehr häufig so, dass Leute unter Pseudonymen schreiben, teilweise 1:1. Also da sitzt schon eine Person dahinter, die benutzt aber nicht ihren richtigen Namen. Aber es gibt auch super viel erfolgreich seriell produzierte Literatur, die von verschiedenen Autoren und Autorinnen geschrieben wurde und auch sehr oft wechselnd. Das ist im Fantasy-Bereich, das ist im Sci-Fi-Bereich, das ist in allem, was serielle Literatur ist, gerade im Jugendbuchbereich, sehr, sehr üblich. Und genau, da ist dann sofort die Frage, so, ist das dann auch schlecht? Oder ist das gut? Weil da hat ja ein Verlag drüber geschaut und deshalb ist es trotzdem qualitativ hochwertig.
Na, es gibt ja auch viele zum Beispiel Menschen, die Romans schreiben und unter Pseudonym veröffentlichen. Oder es gibt AutorInnen, die in verschiedenen Genres publizieren und deswegen auch Pseudonyme benutzen, weil es schwer ist, nämlich Menschen zu verkaufen, dass du in verschiedenen Bereichen schreiben kannst. Also Pseudonym ist ja auch aus ganz vielen verschiedenen Gründen total üblich.
Ja, genau. Ich habe mal das Beispiel genommen, von dem ich jetzt weiß, dass quasi ich da was zu finde. Nämlich deshalb, ich habe gerade schon Belz und Gelberg gesagt. Das ist jetzt gar nicht so, dass ich sage, der Verlag macht das ständig. Der Verlag hat aber eine sehr, sehr erfolgreiche Reihe, bei der genau das passiert. Nämlich die Reihe Warrior Cats.
Und woher weißt du, dass das da so ist?
Weil sie kein Geheimnis draus machen. Ich lese mal den Wikipedia-Artikel kurz dazu vor. Also bei Warrior Cats ist verantwortlich die Autorin Erin Hunter. Und Erin Hunter ist ein Pseudonym. Und hier wird also unter diesem Pseudonym Erin Hunter schreiben die britischen Autorinnen Kate Carey, Sheriff Baldry und Victoria Holmes, die venezuelanische Autorin Tui Sutherland, seit 2012 die schottische Autorin Gillian Philip und seit 2013 die Name Inbali Iserlis, da steht nicht dabei, wo sie herkommt. Also da sieht man schon, das ist halt so das ist eine serielle Literatur. Warrior Cats halt, was weiß ich, wie viele Bände, Reihen, Ableger, Spin-offs und so weiter. Sie haben danach Warrior Cats, haben sie die Reihe Survivor Dogs gemacht und so weiter und so fort. Also da sind Dutzende von Büchern entstanden, die sehr, sehr gut ankommen. Die verkaufen sich gut, die sind beliebt, die sind auch nicht schlecht geschrieben. Das sind alles professionelle Autorinnen und ich glaube, es sind alles Autorinnen tatsächlich, die das schreiben. Aber ja, so ist halt trotzdem eine Industrie, ne? Michael Mantel macht
naja,
so diese...
Man muss ja auch macht, von irgendwas leben.
Ja, genau. Er macht ja dieses Argument mit, wir haben die Innovations- und Schöpfungskraft. Das sagt er so ganz stark, so dieses, da arbeiten Leute monatelang dran. Und irgendwie macht er daraus so im Sinne von daran, deswegen ist es qualitativ. Also ganz wichtig, ich spreche ihm überhaupt nicht ab, dass diese KI-generierte Trash-Literatur Kacke ist. Da gehe ich voll mit. Ich habe noch kein einziges Beispiel von genau diesen billig produzierten Büchern gelesen, die nicht einfach absolut schäbig sind. Sowas sollte man Kindern nicht vorlesen und auch nicht zum Lesen geben. Ich gehe nur nicht mit, dass auf der anderen Seite alles golden ist und glänzt und quasi nur, weil es von einem Verlag veröffentlicht wurde, dass alles super ist. Weil das wandelt sich und das wandelt sich nicht erst seit KI, sondern das ist schon seit Jahren so, dass da halt auch Marktmechanismen sind, nach denen Sachen verlegt werden und nicht. Also so, da kann man über ganz, ganz viele Sachen reden, die hochgradig problematisch sind. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob Verlage die richtige Instanz sind, um gegen KI-generierte Slop-Literatur in den Krieg zu ziehen. Also, dass man sich auf die Verlage verlassen kann und sagen kann, oh, solange wir uns von guten Verlagen publizierte Sachen kaufen, ist schon alles gut und damit retten wir das System und dann geht irgendwie dieser KI-generierte Schrott auch wieder weg. Weil es ist genau wie du eben gerade gesagt hast, es gibt Literatur, die in namhaften Verlagen publiziert wird, in allen Bereichen, Sachbuch, Theorie, Kinder- und Jugendbuch, Erwachsenenbuch, alle Genres, die absolut scheiße ist und teilweise auch gefährlich sein kann, weil dort Unwahrheiten verbreitet werden oder nicht verifizierte Theorien im Falle eines Sachbuchs oder komplett im Kinder- und Jugendliteraturbereich ist das Problem von nicht altersgemäßer Literatur gerade, weil niemand guckt halt über diese KI-Dinger drüber. So, da kann halt, weißt du, immer drin stehen. Also, da kann dann auch irgendwie mal, keine Ahnung, also jetzt wahrscheinlich keine Sexszene und so, ich hoffe mal, dass die Leute das wenigstens dann nochmal manuell rausballern, wenn die KI das reinschreibt, aber weiß ich nicht, da kann dann einfach in so einem Dinosaurierbuch kann dann auch einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Tötungsszene oder sowas reinkommen, weil die KI halt irgendwie aus Versehen ein paar der generierten Inhalte nicht aus Gute Nacht, kleiner Dino, sondern aus Jurassic World zieht. Mhm. Und dann hat man halt ein Kapitel drin, wo der nette kleine Dinosaurier irgendeinen Menschen auffrisst. Und das ist dann eine der 3 Minuten Gute Nacht Geschichten, die da drin stehen können.
Ich habe dann noch eine Frage, und zwar sagt er an einer Stelle, das sind junge Männer Anfang, Mitte 20, die darauf aus sind, Geld zu verdienen und das jetzt ja auch noch nicht lange machen und Verlage, das sind Menschen, die schon jahrelang schreiben. Meine Frage ist, was qualifiziert Menschen dazu, Kinder- und Jugendbuchliteratur zu schreiben? Und wie lange muss ich das schon machen, um gut zu sein?
Ja, sehr gute Frage. Auch hier wieder Gatekeeper-Argument. Auf der einen Seite möchte ich ihm zustimmen, weil es ist, also er hat, evidenzbasiert hat er völlig recht. Alle Videos, die ich gesehen habe zu Get Rich Quick, weil wir Bücher KI generieren lassen, das sind immer irgendwelche Männer zwischen 20 und 30, würde ich ihm komplett zustimmen. Es sind immer so irgendwelche Hans-Joachims, die stattdessen irgendwie, also die könnten auch genauso gut so ein Video machen mit komm in meine WhatsApp-Gruppe, so kennst du diese Videos, wo die dann so mit so gemieteten Maseratis einfach rumfahren, aber man sieht immer, das ist in irgendeinem Industriegebiet aufgenommen und dann wedeln die immer mit so Geldscheinen, also das sind genau die gleichen Typen, die halt sagen, ach, heute, die Woche habe ich mal Bock, statt irgendwie einem Krypto-Scam so ein Buch-Scam zu machen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es nicht, also genau, aber irgendwie, es klingt in seinem Video halt so, und da gebe ich dir auch völlig recht, so im Sinne von ein 20- bis 25-Jähriger kann überhaupt gar nicht erfolgreich Kinder- und Jugendliteratur schreiben, weil dem fehlt da irgendwie die berufliche Erfahrung für. Und dann ist wirklich die Frage, wie kommen denn gute neue Leute rein? Ich glaube, er meint es nicht so, also es ist halt auch nur ein Instagram-Reel.
Ich will ihm gar nicht unterstellen, dass also, er das nicht...
Genau, das ist halt das Problem, das ist ja alles, das ist ein 3-Minuten-Video. Ich glaube, wenn man sich da eine Stunde mit ihm unterhalten würde, würde er wahrscheinlich auch eine etwas differenziertere Meinung dazu haben. Aber... Ganz,
und
ganz
wir nehmen
klar,
es ja auch mehr als Anlass, darüber zu reden. Wir wollen
genau,
ja auf gar
genau.
keinen Fall das auseinandernehmen, darum geht es ja gar nicht. Es geht mehr als Anlass und das ist
genau.
trotzdem eine ernst gemeinte Frage von mir.
Es ist ja, es gibt ja tatsächlich, also klar, idealerweise schickst du dein Manuskript an einen Verlag, der Verlag findet es gut, der Verlag übernimmt dich, gibt dir einen Buchvertrag und hilft dir noch dabei, dieses Buch noch besser zu machen, gerade wenn es dein Erstling ist. Dann kriegst du eine professionelle Lektorin oder einen professionellen Lektor an die Hand, kriegst einen professionellen Illustrator an die Hand und dann wird das alles gemacht. Das ist, glaube ich, nicht mehr die Realität tatsächlich. Musst erstmal einen Verlag finden, die überhaupt noch eigene Lektorate so haben, dass die mit dir an dem Buch arbeiten und nicht einfach nur es übernehmen. Und es gibt halt einfach im Bereich des Self-Publishing sehr, sehr viele Erfolgsstories, wo die Leute quasi sich selbst vermarktet haben, dadurch erfolgreich geworden sind und erst nach ihrem bereits vorhandenen Erfolg dann von Verlagen übernommen wurden. Zum Beispiel im Fall von Twilight, der hochgradig erfolgreichen Serie, die halt schon im Self-Publishing-Bereich erfolgreich war, bevor die Bücher dann von einem Verlag rausgebracht wurden, weil die Autorin sich in der Fandom-Community einen Namen gemacht hat und dann entdeckt wurde tatsächlich. Das kann man sich wirklich vorstellen, wie irgendwie, keine Ahnung, stehst in der Fußgängerzone und mit einer Gitarre und singst deine Singer-Songwriter-Typen und dann kommt irgendjemand von einem Plattenlabel vorbei und sagt, wow, du hast eine geile Stimme, mit dir machen wir eine Platte. Und das Buch-Äquivalent davon ist halt Leute von Verlagen, die in der Self-Publishing und in der Fandom-Szene nach guten Texten suchen. Also das kann es geben. Es gibt sehr, sehr gutes Self-Publishing. Rein quantitativ gesehen ist das wahrscheinlich die Minderheit. Aber um ehrlich zu sein, ist in der publizierten Verlagsszene rein quantitativ gesehen, sind Top-Bücher wahrscheinlich auch die Minderheit.
Was ist denn ein qualitativ hochwertiges Kinderbuch?
Es kommt immer darauf an, was du von dem Kinderbuch haben willst. Also Altersgemäßheit muss stimmen. Kinder- und Jugendliteratur ist sehr, sehr kleinteilig in Altersklassen eingeteilt. Das ist auch von Verlag zu Verlag unterschiedlich, aber eigentlich kannst du so ein bisschen davon ausgehen, dass das in so zwei Jahressprüngen fast schon abläuft und irgendwann bei Jugendliteratur, also ich sag mal so, wenn man das Alter von 14 erreicht hat, dann ist man irgendwann so im Bereich Young Adult und dann geht's so von 14 bis 18, manchmal auch nochmal unterteilt, 14 bis 16, 16 bis 18. Themenangemessenheit spielt dann halt eine ganz, ganz große Rolle. Also, dass man halt in einem Buch, das für 10-Jährige vermarktet wird, jetzt nicht schon Themen drin hat, die quasi erst in der Pubertät wichtig werden, beispielsweise. Dass ein Vorlesebuch als Vorlesebuch geeignet ist und dass ein Erstlesebuch für Erstleser geeignet ist und nicht Vokabular enthält, was die erst in der 3., 4. Klasse lernen. Sowas zum Beispiel sind Qualitätskriterien. Und das ist was zum Beispiel KI-Bücher nicht besonders gut können. Also das ist halt, da wird halt nicht drauf geachtet. Also auch hier wieder, ich sehe es komplett. Das ist Schrott, der nicht angemessen sein muss für die Zielgruppe. Und wenn er angemessen ist, dann ist es eher Zufall. Und dann halt so Sachen wie, keine Ahnung, willst du halt ein didaktisches, also willst du ein Buch, was didaktisch und pädagogisch in irgendeiner Art und Weise wertvoll ist. Und da gibt es halt super viele Kriterien. Möchtest du wirklich klassische Erbauungsliteratur, die deinen Kindern gute Werte vermitteln soll? Möchtest du Wissensliteratur, die deinen Kindern auf eine informativ unterhaltsame Weise etwas beibringen möchte? Oder sagst du, du möchtest in erster Linie Unterhaltungsliteratur für deine Kinder, die denen halt eine gute Zeit beim Lesen oder Vorlesen bescheren soll? Da kommt es dann auch mal ein bisschen drauf an. Aber beispielsweise nehmen wir mal so Ravensburger Tipptoy-Bücher und so, also diese diese mit diesem, kennst du diesen elektronischen Stift? Ja. Da ist ja wirklich ein ganzes Redaktionsteam hinter jedem dieser Bücher, die zum Beispiel halt Fact-Checking betreiben, weil diese Bücher haben halt den, wenn du da ein Dino-Buch machst, dann unterhältst du dich halt mit, Fachwort für Dino-Forscher, ich wollte Anthropologen sagen, aber das sind die Menschenforscher. Dann unterhältst du dich mit Leuten, die halt die Archäologie studiert haben und so und dir was über Dinosaurierknochen sagen können.
Genau, wollte ich gerade sagen, es gibt extra Dino-Forscher.
Paläontologen?
Gibt es auch, ich glaube, es gibt auch, ach, weißt du.
Das eine ist Menschen, Fauna, das andere ist Flora, aber du unterhältst dich halt wirklich mit Fachexpertinnen und Experten auf dem Gebiet. Du recherchierst nicht einfach irgendwas aus Wikipedia zusammen und sagst halt nicht einfach, okay, ich gucke mir alle 6 Jurassic Park Teile an und daraus mache ich ein Buch. Und das ist genau das ist ja das, was Michael Mantel auch in diesem Reel sagt, dass er sagt, ich glaube, das meint er auch so im Sinne von gute Jugendliteratur, Kinder- und Jugendliteratur ist ein gutes Buch, braucht Monate, bis es gebaut ist, bis es fertig ist und so aussieht. Während so ein KI-Slop-Ding halt 2 Stunden dauert, wenn es hochkommt. Und da stimme ich ihm zu. Nur im Sinne von, es ist halt nicht so eindimensional mit, solange ein Verlag draufsteht, ist das automatisch gut. So, das ist halt nicht so.
Ich habe mir noch aufgeschrieben, ich weiß gar nicht so genau, warum. Ich überlege gerade. Der Stellenwert von Kinderbüchern. Also dieses, dass es, du hast jetzt ja auch ein paar andere Bereiche genannt, die es betrifft mit diesem, mit der Publishing-Schwemme durch KI, hast du es genannt. Würdest du sagen, dass, ich weiß nicht, wir haben da außerhalb des Mikros, glaube ich, letztens schon mal drüber gesprochen, wegen eines Reels von Marc-Uwe Kling, eines politischen Reels von Marc-Uwe Kling zum Thema Stellenwert von KinderbuchautorInnen. Also sozusagen, was ist das, wie werden die anerkannt? Und ja, also warum ausgerechnet Kinderbücher ist mir, glaube ich, gekommen. Und sind Kinderbücher besonders schwer? Hast du schon gerade ein bisschen angedeutet, dieses, dass es einfach auch, da gehört was dazu, Kinderbücher zu schreiben, weil da eine andere Art und Weise von Verantwortung hintersteht. Und trotzdem gibt's vielleicht manchmal so ein Mitschwingen von, es sind halt 3 Wortsätze, was soll da schon hinterstehen?
Mhm. Die Trennung gibt's auch. Ich glaube, das ist halt so, also wenn du dich nur in dem Bereich der Kinder- und Jugendliteratur bewegst, dann bist du da in einem System, bei dem, glaube ich, allen Beteiligten klar ist, was für eine große Verantwortung dahinter steht und was für eine Qualität diese Bücher haben müssen. Wenn du das jetzt aber vergleichst und sagst, ich gehe jetzt auf den gesamten Literaturbereich, dann gibt es natürlich diese Trennung zwischen, oh, ist ja nur ein Kinderbuch, was interessiert mich das denn? Und da gibt es ganz, ganz wenige Sachen, die daraus ausbrechen. Also da musst du dann schon exceptional Art erschaffen. Also ich würde sagen so, niemand würde jetzt bei Texten von Michael Ende, glaube ich, sagen irgendwie, oh, ist ja nur ein Kinderbuch, oh, die unendliche Geschichte, geh mir weg, billig oder Astrid Lindgren oder sowas in der Art. Aber diesen Status musst du dann erstmal erreichen. Also halt so Namen, die über jeden Zweifel erhaben sind. Und bei ganz vielen anderen Sachen, also weiß ich nicht, kann mir jetzt halt nicht vorstellen, dass in einem neuere deutsche Literaturseminar man über nur noch 10 Minuten kleiner Dino sprechen würde. Und also oder wenn, nee, stimmt nicht mal mehr. Das ist schon ein bisschen zu kritisch, weil es gibt inzwischen viele neuere Literaturstudiengänge, die Kinder- und Jugendliteratur als einen ihrer Schwerpunkte haben. Ich habe es zum Beispiel noch so erlebt, ich habe das ja an einer Uni studiert, an der das ein eigener Schwerpunkt und ein eigenes Institut war, das Institut für Jugendbuchforschung an der Goethe-Uni. Und da war, muss man sagen, der Bias war real. Also in der neueren deutschen Literatur war immer so ein bisschen so, ah, was habt ihr da wieder gemacht? Ah, ich habe Comics gelesen. Ach süß, schön. Na gut, wir lesen hier jetzt mal Iliad. Oder so. Also es war so wirklich so, ja, okay, hier geht's um Wolfgang Köppen, Tauben im Gras oder sowas in der Art. Mhm. Krass, ja. Nachkriegsliteratur.
Warum kann man nicht Fanfiction zu Goethe machen?
Genau, und in dem anderen hatten wir halt unser Smutty Vampir-Sex-Geschichten-Seminar, mehr oder weniger. Ja, gab's wirklich. War ich nicht drin, habe ich von anderen Leuten gehört, die drin waren, da hat man wirklich die ganze Zeit wirklich die schmierigste Fanfiction zu, oh, Vampire sind aber irgendwie ein bisschen sexy und verrucht geil gelesen. Ja, aber so ist halt auch Literatur und hat teilweise mehr Leser als jetzt irgendwie der neue Roman von Clemens Meyer. So, ich bin immer noch nicht über Clemens Meyer hinweg und möchte ihn einfach dissen, diesen großen Soziopathen, egal, der nicht den Buchpreis gewonnen hat letztes Jahr, der Typ, und deswegen ausfällig geworden ist.
Ich habe mir noch was aufgeschrieben.
Ja.
Und zwar ist ein bisschen auf das, worauf du gerade auch schon eingegangen bist, nämlich mit diesem Kinderbuch schreiben dauert so und so viele Monate. Und dazu habe ich mir aufgeschrieben, darf man schnell und leicht schreiben?
Ich glaube schon, ja.
Sollte also ist man. Lange zu brauchen ein Qualitätskriterium.
Ja, es ist so ein bisschen die Sache, ne? Wenn man das Reel von Mantel hört, würde man sagen, ja. Da ist natürlich auch der Illustrationsprozess noch drin. Ich glaube, das muss man auch noch mal bedenken. Das ist noch mal so ein Bereich, der ja ganz speziell ist.
Also
mit Illustration dauert es natürlich länger, weil da natürlich ja auch eine Kollaboration zwischen AutorInnen und Illustratoren herrschen.
Wobei er, glaube ich, beides macht, ne?
Macht er das? Weil, also ja, okay, sein Account ist Illustration, aber kann sein, dass er auch schreibt. Ist manchmal auch in einer Person. Aber also er spricht ja selbst in dem Beispiel von Kollaboration. Er sagt ja, auf so einem guten Kinderbuch mit Illustrationen stehen zwei Namen drauf. Und das dauert natürlich allein schon mal so ein bisschen lang, weil so, es ist halt ein kreativer Prozess, der sich gegenseitig befruchtet. Du liest die Geschichte, die der Autorpart geliefert hat und machst Illustrationen. Die Illustrationen beeinflussen deine Geschichte nochmal und du machst Rewritings, weil irgendwie ein Charakter so gezeichnet ist, dass du sagst, ah toll, da übernehme ich nochmal was in die Geschichte und so weiter und so fort. Mhm. Trotzdem darf man mit Sicherheit schnell schreiben und das ist halt auch wieder die Sache. Wieder nehmen wir mein Beispiel Autorenkollektiv, das Warrior Cats schreibt. Das sind unter anderem 6 Autorinnen, weil die in der Hochphase dieser Serie, glaube ich, alle 3 Monate einen neuen Roman rausgequetscht haben. Weil das halt von Belz und Gelberg die Bilanz gerettet hat. Wo man dann aber auch sagen muss, so, ey, völlig verdient, weil dadurch werden halt andere Dinge wieder cross-finanziert. Nämlich zum Beispiel die kleine Nischenautorin, die alle 2 Jahre ein neues Kinderbuch rausbringt, das kommerziell nicht so einen riesigen Erfolg hat, das der Verlag aber trotzdem verlegen möchte. Also, ja, man kann schnell schreiben. Kennst du Brigitte Blobel? Sagt dir die Autorin etwas?
Nein.
Dann hast du das Glück gehabt, sie nicht in der Schule lesen zu müssen. Ist nämlich durchaus auch mal Schullektüre für so Mittelstufe. Das sind so Adoleszenzromane, die von einer deutschen Autorin geschrieben wird. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt, um ehrlich zu sein, weil sie galt damals schon als die Grande Dame des deutschen Adoleszenzromans. Und das waren immer so Warngeschichten. Es waren immer so Geschichten, die so ganz oft so naive Mädchenfiguren in der Hauptrolle hatten, die dann, weil sie so naiv und so mädchenhaft sind und so zurückhaltend schüchtern in irgendeine Scheiße reinkommen, wie zum Beispiel, dass sie Model werden möchten und dann aber an so einen schmierigen Agenten kommen, der dann irgendwie Nacktbilder von ihnen machen will und sonst was. Und ich habe sie auch erst im Studium kennengelernt, hatte dann nämlich ein Seminar zu genau solchen Geschichten, wo sie dann sehr, sehr oft drin war. Und das ist krass seriell produzierte Literatur. Und ich glaube, in ihrer Hochphase hat die Dame halt auch irgendwie 3 Romane pro Jahr rausgebracht. Und da kann mir auch keiner erzählen, dass die sorgfältig mit zusammen dem Verlag nochmal gecraftet wurden und überarbeitet wurden. Nein, die wurden runtergeschrieben, da wurde ein Cover draufgeklatscht, es wurde vielleicht nochmal irgendwie mit Steuerung F geguckt, ob die Hauptfigur die ganze Zeit den gleichen Namen trägt oder ob die nicht irgendwie in einem Kapitel auf einmal mal Jana statt Natalie heißt und dann raus damit. Also, und die haben sich trotzdem gut verkauft. So, also ja, man darf natürlich irgendwie auch schnell schreiben. Warum denn nicht?
Das war jetzt gerade von dir ein Beispiel gegen das Schnellschreiben übrigens. Also, klang so voll so, ne?
Ja, aber es ist ja trotzdem verlegte.
Draufgeklatscht und so.
Es ist ja trotzdem verlegte, publizierte und erfolgreiche Literatur, die es teilweise zu Schullektüre geschafft hat. Meiner Meinung nach mit einer komplett veralteten Moral. Aber nur weil ich diesen Büchern kritisch gegenüberstehe, heißt es ja nicht, dass die nicht ihre Relevanz und ihren Platz haben.
Mal kurz geguckt, nach ein paar. Sie ist übrigens letztes Jahr verstorben.
Oh. Erst letztes Jahr, okay, dann ist es noch relativ frisch. Aber ich glaube, sie hat schon etwas länger nicht mehr neu publiziert. Ich hatte vor 3 Jahren oder so mal geguckt und hatte da keine aktuellen Romane mehr.
Naja,
von ihr.
Sie ist 42 geboren, ne?
Ich wollte gerade sagen, also sie war zu dem Zeitpunkt, wo ich im Studium ihre Romane gelesen habe, schon in einem ordentlichen Alter und das war dann auch immer, ihr ganzes Marketing war dann halt so die, also sie hatte dann auch diesen, halt so die erfahrene Autorin, weil die halt auch wirklich Dutzende von Büchern produziert hat. Und ich stimme diesen Büchern nicht zu. Die sind auch nicht sonderlich gut geschrieben, aber sie haben trotzdem ihren verbuchten Platz im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur, den auch niemand, gerade wieder von der Verlagsseite, anzweifeln würde. Also, wenn man die Argumentation von Michael Mantel nimmt, dann ist das legitime Jugendliteratur. Weil sie ist verlegt worden, sie ist erfolgreich, es hat einen didaktisch-pädagogischen Ansatz, es ist von einer erfahrenen Person geschrieben, aber also jahrelang hat die nicht gebraucht, um eines ihrer Bücher zu schreiben. Macht aber vielleicht auch die Erfahrung am Ende.
Ja, und bei Self-Publishing-Menschen gibt es ja auch die Haltung, dass du im Verlag kannst du das dir vielleicht leisten, ein Buch im Jahr zu schreiben, und im Self-Publishing müssen es 3 bis 4 im Jahr sein.
Ja, genau. Aber
ich persönlich, ehrlich gesagt, lese ja zur Entspannung so Romance-Literatur.
Mhm, ja.
Also so für, ne, wenn ich jetzt keine Fachbücher lese, sozusagen.
Es
fällt mir wirklich im Laufen, also im Urlaub lese ich gerne auch anspruchsvolle Literatur, die mich ein bisschen, so wenn ich Zeit dafür mir und Kraft habe. Und in meinem normalen Lesen, ich hab's letztens versucht, weil ich fühlte mich so, ich wollte mit einer Person über Bücher reden und habe mich auf einmal sehr unbelesen gefühlt, so wie ich lese nur Schund. Und dachte, jetzt muss ich wieder intellektueller werden und in meinem Lesen, und es ging nicht. Dachte, ich muss auf den Urlaub warten, um intellektuelle Literatur zu lesen.
Ja.
Aber, und ehrlich gesagt, das war auch in den letzten Jahren, oh Gott, Selbstständigkeit hilft dabei nicht. Okay, aber da lese ich auch viel von einer Autorin, die ehrlich gesagt, finde ich, zwar seriell schreibt und immer wieder dieselbe Art von Plot schreibt, aber sind wirklich gute Charaktere und es ist wirklich gut geschrieben.
Ja, ich lese self-published Fantasy-Werke, die es nie in einen Verlag geschafft haben und ich glaube teilweise jetzt auch gar keinen Verlag mehr nötig haben, weil sie sich im Self-Publishing-Bereich gut genug verkaufen. Das ist komplett serielle Literatur, die das Rad in den seltensten Fällen neu erfindet, aber eben auch genau das so. Die Charaktere sind gut oder das ist clever und witzig und schnell wegzulesend geschrieben und. Das hat alles komplett seinen Platz. Und auch hier ist wieder aber so, ich sehe immer noch diesen Qualitätsunterschied von, ist es für Erwachsene oder ist es für Kinder und Jugendliche gedacht? Und bei Kindern und Jugendlichen wird nochmal genauer drauf geguckt. Und deshalb ist das Ressentiment einfach größer. Und das ist aber auch aus so einer unbestimmten Angst heraus. Aber das liegt auch daran, wer sind die Käufer? Die Käufer sind bei Kinderliteratur vor allem halt nicht diejenigen, die es lesen, sondern die Eltern von denjenigen, die es lesen oder vorgelesen bekommen. Und natürlich haben die so ein bisschen so ein Ding von, ey, ich möchte irgendwie schon idealerweise, dass das gut ist. Und gleichzeitig wird dieser Käuferschicht aber halt auch dieses Misstrauen entgegengebracht. Und daher entsteht ja erst dieses Argument von, Leute, ihr lasst euch von selbstgenerierter KI-Literatur verarschen.
Ob das gerechtfertigt ist, weil, also, das klingt müsste vielleicht man mal, hart, aber meine Erfahrung ist, dass die Menschen, die vorlesen,
schon drauf achten, genau, was sie vorlesen.
Ja,
ist die Frage, ob es biased ist, weil es doch irgendwie aus einer Bubble kommt. Aber ich meine, gerade mit deinem Erfahrungshorizont kann man ja irgendwie auch davon ausgehen, dass du jetzt nicht nur irgendwie in mustergültigen Bildungsbürgertum-Familien irgendwie das Leseverhalten von Eltern mitbekommen hast. Nee,
eben, ich war in den anderen, da gab es keine Bücher. Außer die, die ich mitgeschleppt habe.
Genau.
Tut mir leid. Das ist wirklich, ich würde es gar nicht sagen.
Aber ja. Da ist dann,
ich war wirklich in vielen Familien ohne Bücher. Ja.
Da ist ein bisschen ein anderes Problem, was nicht unser Thema ist, aber quasi so diese Debatte mit KI-generierten Büchern gab es vorher schon mal mit KI-generierten Videos für Kleinkinder, die dann auf YouTube hochgeladen werden.
Das finde ich wichtiger als Debatte.
Ja, und das ist, also da gibt's ein wahnsinnig gutes Essay dazu, also ein Video-Essay auch auf YouTube, was ich mir irgendwann mal angesehen habe. Und das war wirklich verstörend, was wirklich gezeigt hat, so diese stundenlangen YouTube-Videos, wo dann so KI-animierte Sachen einfach aneinander geworfen werden, einfach nur so als Bildbespaßung für Kinder mit so lustiger Kindermusik, und das sind dann immer irgendwelche Tiere. Aber es ist teilweise richtig verstörend, weil die KI sich dann halt so in diesem Renderprozess halt gerne mal verschluckt hat und dann so albtraumhafte Sequenzen einfach so mittendrin sind in diesem eine Stunde Kindervideo und dann halt gezeigt wurde so, naja, aber das ist halt leider so das Problem, dass viele Eltern ihre Kinder halt einfach vor ein Tablet setzen mit diesen Videos, die anmachen und dann den Raum verlassen, damit sie halt ihre Arbeit erledigen können oder sonst was, und ihre Kinder dann halt diese Scheiße vorgespielt bekommen, die teilweise richtig traumatisierend sein kann. Und das ist die gleiche Debatte wie beim Kinderbuch jetzt, nur ist beim Kinderbuch die Vermittlung noch mal eine andere. Weil da jemand aktiv vorlesen muss.
Es gibt tatsächlich eine Sache, die am Ende sagt, wie gesagt, ich will überhaupt nichts gegen dieses Video sagen und mit ganz vielen Bereichen kenne ich mich ja gar nicht aus, deswegen habe ich dir das ja vorhin geschickt, weil ich das spannend fand, was du eigentlich dazu sagst. Und ich wusste ja auch, dass du schon mal mir darüber was erzählt hast, über diese Debatte. Und was ich natürlich zu 150% unterstütze, ist sozusagen sein Fazit. Jetzt hätte ich fast Schlussfazit gesagt, sein Fazit ist, geht in Buchläden. Und das finde ich deshalb auch einen ganz guten Punkt. Er sagt zwar, in Buchläden wisst ihr, dass das von Verlagen kommt, das stimmt nicht. In vielen Buchläden gibt es inzwischen Self-Publishing und das hat auch einen guten Grund. Dennoch sind da Menschen in vielen, also nicht in allen Buchläden, aber wir haben zwar hier in Bad Oldesloe zum Beispiel, ist eine Kette, das ist in dem Fall eine Thalia-Buchhandlung, die sind wirklich gut, die Leute, die da arbeiten. Du sagst denen, pass auf, ich will ein Buch haben für eine Person, so und das soll da drin stehen. Oder letztens habe ich gesagt, ich brauche ein Buch, es sollte ein Kochbuch sein, das anregt zu gesunder Ernährung für psychische Themen. Und sie guckt mich an und sagte, gute Idee, ich wüsste jetzt nicht, aber ich habe ein paar andere Ideen für dich. Und es war genau ein perfekter Buchladenbesuch. Weißt du, kennst du diese perfekten Buchladenbesuche? Du gehst da rein und sagst denen drei Schlagworte und die sagen dir,
dann haben sie was für
das
dich.
Sind ja, deine ja, ja. Bücher und geben dir einen Stapel und du denkst, so, jetzt bin ich arm, aber ich glaube, ich brauche sie alle.
Das ist toll, wenn man das noch hat und findet. Ich habe mich, als er das gesagt hat, habe ich mich, um ehrlich zu sein, gefragt, ob auch hier er es quasi jetzt auch wieder wegen der Zeit des Videos so ein bisschen verkürzt macht, weil ich bin mir fast sicher, dass er, wenn er sagt, geht in Buchhandlung, so InhaberInnen geführte Buchhandlungen meint. Also so die Buchhandlung um die Ecke, die nicht eine dieser großen Ketten ist. Vielleicht meint er aber auch die großen Ketten. Ich habe das Beispiel, gerade im Bereich Kinder- und Jugendliteratur habe ich die Erfahrung gemacht häufig, dass gerade diese großen Ketten, um ehrlich zu sein, dass es kein Unterschied ist, ob du direkt bei Amazon einkaufst oder ob du in diese Buchhandlung gehst. Als ich noch in Frankfurt gewohnt habe, habe ich das tatsächlich in der Weihnachtszeit ganz gerne gemacht, dass ich einfach mal so in der Kinder- und Jugendbuchabteilung von zum Beispiel einem Hugendubel oder einer Thalia Buchhandlung herumgestanden habe und mal so ein paar Verkaufsgespräche mitgehört habe. Und das war teilweise wirklich erschreckend. Also da war es wirklich, da bist du auf Amazon wahrscheinlich besser. Da sind dann Leute hingekommen, die haben gesagt, hallo, ich suche was für meine Nichte als Weihnachtsgeschenk. Und die ist irgendwie 10 und die mag Pferde. Und dann die Verkäufer und Verkäuferinnen, die ja oft in so großen Ketten, muss man auch mal sagen, in der Weihnachtszeit ja einfach nur so irgendwelche Monatsaushilfen sind. So, die sind dann, das sind dann keine gelernten Buchhändlerinnen oder Buchhändler, die dann halt dastehen und sagen, ja, hier ist was mit Pferden. Und dann haben die halt ein Buch hingehalten, was aber halt für 14-Jährige intendiert ist und irgendwie schon so irgend so ein Crime-Buch mit Pferden ist und halt komplett ignoriert haben, dass der Kerl gesagt hat, für meine 10-jährige Nichte.
Ehrlich und gesagt ist mir genau das in der inhabergeführten Buchhandlung. Ja,
kann halt auch passieren. Genau, deshalb inhabergeführt ist auch noch so mit, wenn man in Buchhandlungen geht, wo die Leute sich auf Kinder- und Jugendliteratur spezialisieren, dann gilt das. Dann hast du da Leute, die Ahnung haben, sowohl von Klassikern als auch von dem aktuellen Kinder- und Jugendliteraturbuchmarkt. Aber wenn du in so eine Kunstbuchhandlung gehst, dann ist das halt auch was anderes.
Ich weiß halt jetzt nicht, wie die hier auf Kinder- und Jugendbuch ausgerichtet sind, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber da weiß ich von einer sehr kritischen Mutter, die ich kenne, die wirklich alles nochmal vorliest, bevor, also vorliest heißt, sie liest es vorher, bevor, sie guckt auch Filme vorher, bevor die Kinder und so.
Ja.
Von der weiß ich, dass es auch in dem Bereich, in der Buchhandlung sehr gut ist.
Ja. Also genau, also auch Inhaber
geführt. Und die sind einfach bemüht und du musst auch in der Kleinstadt, um Leute in eine Buchhandlung zu holen, in der Kleinstadt musst du da auch so sein.
Meine Kleinstadtbuchhandlung aus dem Ort, aus dem ich komme, hat inzwischen leider auch schon zugemacht, ansonsten würde ich hier einfach unbezahlte Werbung machen, hatte eine fantastische Kinder- und Jugendliteratur-Ecke. Ich würde sagen, so ein Viertel des Ladens, ein Viertel der Ladenfläche war Kinder- und Jugendliteratur und die Leute hatten Ahnung. Weil die aber auch wussten, dass viele Eltern in ihrem Laden halt Literatur einkaufen, weil sie waren die einzige Buchhandlung im Ort, da wurde dann auch die Schullektüre gekauft und so. Und die waren super, die konnten einen beraten. aber gleichzeitig zum Beispiel die eine der wirklich der besten inhabergeführten Buchhandlung in der Nähe der Uni Frankfurt, die hatten keine Ahnung von Kinder- und Jugendliteratur. Da konntest du perfekt hin, um dich über politische Theorie und Philosophie beraten zu lassen und natürlich auch Hochliteratur. Aber das war halt in erster Linie auch eine Sachbuchhandlung. Und ich habe da nie meine Kinder- und Jugendliteratur gekauft, weil ich wusste so, die können mich da nicht beraten. Und ich habe sogar ein bisschen das Gefühl, die gucken mich so ein bisschen abschätzig an, wenn ich da halt nicht irgendwie Kant oder so kaufe, sondern halt Brigitte Blobel. Brauche ich aber trotzdem für die Uni. So, ändert ja nichts dran. Also, auch hier, so, es ist ein bisschen differenzierter als das, was in dem Video gesagt wird mit geht in Buchhandlung. Prinzipiell aber auch hier würde ich sagen, ja, stimme ich komplett zu, geht in Buchhandlung. Auch aus monetären Gründen. Aber das heißt nicht, dass die Empfehlung, die da kommt, dann euch vom Gegenchecken befreit. Also das, was du eben gesagt hast, mit Eltern sollten Medien, die ihre Kinder konsumieren, einfach mal selbst mitkonsumieren, ist ein guter Rat. Man muss es ja, vielleicht reicht es ja sogar die Sachen nicht, man muss ja nicht vielleicht alles vorher durchgehen, das ist halt das komplett halt Nummer sicher.
Der medienpädagogische Rat, den es gibt, guckt Medien gemeinsam.
Genau, gemeinsam, das ist der Punkt.
Ich habe letztens in einem Seminar gelesen, gelesen vor allem. Ich hab drin gesessen, weil ich es geführt habe übrigens, war mein Seminar.
Ja.
Und es ging um diese Süchte der Kinder und Computerspielen und ist alles ganz schlimm. Habe ich gefragt, was spielen die Kinder dann? Ja, woher soll ich denn das wissen? Und ein guter Rat ist, wenn Sie wollen, wenn Ihnen die Gesundheit Ihrer Kinder wichtig ist, dann machen Sie das gemeinsam. Sie kommen in die Welt der Kinder rein, wenn Sie die Kinder fragen, zeig mir doch mal, was du da spielst.
Mhm, genau.
Was magst du denn an dem Spiel besonders?
Gerade bei Videospielen ist es so wichtig, glaube ich, Kinder nicht einfach vor eine Konsole zu setzen und zu sagen, mach mal.
Und bei YouTube und beim Lesen und so weiter. Ja. Weil ich habe auch schon Michael Ende mit einem Kind gelesen, der fand das komisch. Und dann hatte der Fragen. Mhm. Und dann haben wir sehr viel, es gibt so eine ganz tolle Geschichte, Gedicht, ist eigentlich eher ein Gedicht, über Lindling und den Schmetterwurm.
Mhm.
Und ganz wunderbar. Und ja, aber es gab Fragen. Es gab viele Fragen zu dieser Geschichte.
Total nachvollziehbar.
Wir haben lange darüber debattiert, über kleinste Elemente und so.
Mhm.
Aber das ist doch genau das Schöne am Lesen. Das ist, also am Vorlesen. Es soll uns ja zusammenbringen. Es soll ja nicht dafür sorgen, dass, wenn kleine Dinos schlafen gehen, möglichst schnell umfallen, sondern Vorlesen bedeutet Literalität. Es bedeutet, dass ich miteinander in Kontakt komme und es bedeutet, dass Kinder Worte kriegen, um Sachen zu beschreiben, die wichtig sind, damit sie sie sagen können für ihre psychische Gesundheit.
Genau. Und das ist genau das mit dem, ich glaube, das ist halt so das Rezept dagegen.
Schon wieder diese harte Stimmung.
Ja, es ist eigentlich spannend, dass wir dann jetzt quasi mit so einem eigentlich super oldschooligen Rat schließen. Aber so im Sinne von, es ist immer noch genau das Richtige. So, also ich glaube, das ist halt auch genau das, womit man dann KI-generierte Literatur erkennen kann, um auch nochmal auf das Reel zurückzukommen, weil er meint so, das sieht man nicht, wenn man sich nur das Cover anguckt. So, ja, aber man sollte es dann sehen, wenn man es vorliest, dass es halt einfach kompletter Trash ist und dass da nichts zusammenpasst. Und dann kann man natürlich halt gucken, so möchte man dann halt stattdessen lieber das Qualitätsprodukt kaufen. Aber auch da muss man ja entscheiden, findet man das besser oder nicht? Keine Ahnung, ob nur noch 10 Minuten kleiner Dino ein gutes Buch ist oder nicht. Weiß ich nicht. Muss man dann selbst entscheiden. Und selbst wenn man dann für sich entscheidet, wie gesagt, diese ganzen Rezensionen zu diesem KI-generierten Buch, wo dann drin steht, ey, meine Kinder lieben es, ist dann halt auch eine Entscheidung. Also keine Ahnung, wenn da jetzt nichts komplett Verwerfliches drin steht, aber man sagt, ey, für meine Kinder funktioniert's und ich selbst sehe da jetzt auch nicht so wirklich was die gefährdet in diesen 20 Seiten, dann hat man halt sein Geld in den Rachen von jemandem geworfen, der da wirklich nicht mit dem Herzen dahinter steht. Aber mein Gott, funktioniert's halt. Darüber kann man sich dann aufregen, vor allem, wenn man in dem System des eigentlich traditionellen Buchmarktes ist und man dann halt sieht, dass man noch weniger Geld verdient in diesem eh schon beschissenen System. Aber So ist es dann halt vielleicht. Also so eine ganz binäre Ethikentscheidung draus machen kann man halt auch nicht.
Nee, was ich manchmal auch ein bisschen, ich weiß nicht so genau, wie ich das sagen soll. Ich will, wie gesagt, das ging ja überhaupt nicht ums Abwerten dieses Videos. Nur was ich manchmal schwierig finde daran, ist für schreibende Menschen, also das Video richtet sich ja jetzt an Eltern, nur wenn ich das als schreibende Person lese, dann und als Schreibberaterin, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass es so schwieriger wird, über KI zu sprechen.
Mhm.
Ich treffe mich auch ab und an mit anderen FreiberuflerInnen und nicht FreiberuflerInnen, tatsächlich mit anderen SchreibberaterInnen, und wir sprechen über das Thema KI in der Schreibberatung. Und es wird ganz selten thematisiert, bis hin zu nie.
Ja.
Und die Vermutung ist, dass eins der Gründe ist, dass es ein tabuisiertes Thema ist. Und es gibt viele Videos, die das halt noch mehr Thema tabuisieren aus meiner Perspektive. Und das sind, wenn ich mir so ein Video als schreibender Mensch angucke, dann tabuisiert das KI-Nutzung im Schreiben. Weil das sagt,
ja,
KI ist gleich Schrott.
Mhm, ja.
Und dann bin ich wieder bei dem Thema, bei dem wir schon mal waren, vor ein paar Wochen. Was ist, wenn ich aber ohne KI auch nur Schrott, also was ist, weißt du, was bedeutet das für mich als Mensch und was bedeutet das für Schreibprozesse? Wie hochtrabende Literatur muss ich denn schreiben, damit man erkennt, dass ich das als Mensch geschrieben habe? Und ich krieg diesen, das habe ich auch das letzte Mal schon in diesem Kontext gesagt, ich krieg diesen Newsletter von Wortliga. Und Wortliga ist tatsächlich, also unbezahlte Werbung, ein Tool, um von einem kleinen Unternehmen aus München, die das entwickelt haben, wo man so Texte reingeben kann und dann kriegt man Feedback dazu. Und die schicken manchmal so zwei Texte, einer ist KI generiert und einer von einem Menschen geschrieben. Und man soll dann entscheiden, also lernen sozusagen, oder was heißt lernen, man soll sagen, welcher ist welcher. Und ich, ja, die KI-Texte sind gut.
Ja.
Gute Prompts machen gute Texte.
Genau. Ist, wie wir es in vielen unserer anderen Folgen besprochen haben, ist nicht das KI-Tool als solches das Problem, sondern mit was für einer Intention man es benutzt. Und das ist, glaube ich, wieder diese Trennung, die in seinem Video so ein bisschen ambivalent rüberkommt, weil er es halt so ganz klar, KI ist gleich schlecht, Handarbeit ist gleich gut. Und für das Beispiel, das er anführt, stimme ich ihm zu. Diese Cash-Bros, die einfach sagen, ey, ist mir scheißegal, was da inhaltlich rauskommt, ich möchte nicht mehr als 2 Stunden Arbeit reinstecken und dann geht das online und vielleicht verdiene ich was damit. Das ist eine schlechte Nutzung von KI-Tools. Das ist, er sagt ja auch, das geht so in die Richtung Betrug, weil es plagiiert, Urheberrechte, haben wir uns jetzt gar nicht drüber unterhalten. Ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Weiß
aber
ich auch tatsächlich viel zu wenig drüber zu sagen.
Genau, aber so von der Intention dahinter bin ich da komplett gewillt, ihm zuzustimmen. Aber das heißt nicht, dass jemand, der KI-Tools verwendet, um seine Literatur oder welche Medienform auch immer zu produzieren, automatisch schlecht ist. Wir haben in diesem Podcast ja schon über ganz, ganz viele Zwecke und Methoden und Teilbereiche des Schreibens gesprochen, in denen KI-Tools eben einen Beitrag leisten können und Leuten auch Möglichkeiten eröffnen, an dem gesamten Bereich des Schreibens und am Ende vielleicht halt auch des Buchmarktes zu partizipieren.
Weißt du, manchmal, ich finde tatsächlich auch, ich finde diese Videos auch furchtbar unangenehm von diesen Menschen und ich glaube niemanden, der mir sagt, dass ich mit 2 Stunden irgendwas reich werde, und ich bin da absolut kritisch und skeptisch, und gleichzeitig habe ich so ein Ding von Schreiben um, also da ist, steckt halt auch ein bisschen mit drin, dieses, ja, aber die schreiben ja, um Geld zu verdienen, und ich denke, ja, und das muss auch in Ordnung sein, also weißt du, was ich meine? Ich finde das unsympathisch, diese Menschen. Und gleichzeitig weiß ich, dass Menschen von etwas leben müssen. Und das Schreiben, also das ist irgendwie, muss es auch erlaubt sein, darüber zu reden, dass Menschen auch schreiben, um Geld zu verdienen.
Definitiv.
Und nicht nur für die Kunst.
Genau, definitiv. Ich bin trotzdem, ich bin polemisch genug zu sagen, diese komischen KI-Tech-Bros können sich ficken und sollen gefälligst sollen gefälligst wenigstens wieder andere dumme KI-Menschen abzocken. Also macht bitte weiter eure Crypto-Scams, aber lasst halt irgendwie Eltern und Kindern in Ruhe. Da bin ich komplett dabei. Also so im Sinne von, das ist halt wirklich absolut abträglich und gefährlich, was da produziert wird. Was nicht heißt, dass ich sage, jede Person, die KI-Tools benutzt zum Schreiben, ist damit gleichermaßen verurteilt. So, ich bin völlig d'accord damit, dass man sagt, ey, ich möchte ein Kinderbuch schreiben, ich muss dafür Hilfe von Technik oder auch Beratung oder sonst was in Anspruch nehmen, weil es irgendwie alleine noch nicht so richtig funktioniert, aber ich will ja auch lernen. Und es darf auch nicht ganz so perfekt gelungene Kinder- und Jugendliteratur geben. Gibt es ja auch. Und anzunehmen, dass Verlage in den nächsten Jahren halt quasi der Schutzwächter gegen diese KI-Tools sind, ist halt auch naiv. So, ich glaube, da kommt auf alle Leute, die halt sagen, ey, Verlage sind mein sicherer Hafen, die in diesem Bereich arbeiten, kommt, glaube ich, eine sehr böse Überraschung zu. Und die Lore rennt ja jetzt schon. Im Übersetzungsbereich klagen ja jetzt schon Übersetzer und Übersetzerinnen darüber, dass sie durch KI ersetzt werden von Verlagen. Das wird im Illustrationsbereich geschehen. Das wird irgendwann auch im eigentlichen schriftstellerischen Bereich passieren. Und wahrscheinlich passiert es schon. Also, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir uns auf Großkonzerne mit kommerzieller Absicht verlassen können, um zu sagen, die werden die Bastion gegen KI-generierte Schundtexte sein. Das müssen wahrscheinlich weiterhin wir selbst und unser gesunder Menschenverstand, was wir für gute Literatur halten, sein.
Also schön ist, dass es weiterhin MedienpädagogInnen braucht.
Ja, vielleicht umso dringender. Ja.
Ja, also und das, ja, und der, das ist ja nochmal ein ganz eigener Bereich, aber das ist halt so wichtig. Es geht halt um gemeinsam.
Ja, genau.
Jetzt waren wir irgendwie gar nicht so doll beim Schreiben heute, habe ich zum Schluss gedacht. Also jetzt nochmal zum Schluss.
Ja, es war tatsächlich eher mal so eine Literaturbetrieb-Folge. Dem
das hat ja auch was mit Schreiben zu tun, oder?
Genau. Und natürlich mit so einer kompletten Außenperspektive, weil wir beide nicht Teil des Literaturbetriebs sind.
Richtig.
Aber trotzdem ja hoffentlich so ein bisschen fundiertes Hintergrundwissen darüber haben aus unserer eigenen Erfahrung. Ja, aber auch nur aus dem Studium. Ich habe ja nie drin gearbeitet. So. Aber, man kriegt ein bisschen was mit von anderen Leuten, mit denen ich studiert habe, die inzwischen wirklich im Literaturbetrieb arbeiten. Die wir auch mal, ich frage mal ein paar von diesen Menschen an, ob die auch mal Bock haben, vielleicht im Podcast darüber zu erzählen. Es ist halt manchmal sind, das sind glaube ich teilweise auch Themen dabei, worüber gerade die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, vielleicht nicht so gerne öffentlich sprechen möchten, weil sie davon vielleicht auch berufliche Nachteile haben könnten.
Ja.
Gerade, wenn man freiberuflich unterwegs ist.
Oh ja.
Ja. ich würde sagen, zu dem Thema reicht's. Ich könnte mich da noch mehr in Rage reden, als ich es eh schon getan habe. Aber ich glaube, die Debatte haben wir damit schon mal ganz gut angerissen. Und wenn ihr euch weiter informieren wollt, findet ihr diverse Links in der Episodenbeschreibung. Wie gesagt, ich kann euch dieses Video-Essay auf YouTube, das ich verlinken werde, sehr empfehlen. Lasst euch nicht von der Laufzeit von einer Stunde 15 Minuten abschrecken. Es ist ein super gut produziertes Video, das sehr, sehr tief eintaucht mit einem Selbstversuch in den Bereich Bücher über KI schreiben. Ich glaube, da wird kein Kinderbuch geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Ist schon ein Jahr her, dass ich es geguckt habe, sondern da wird, glaube ich, auch so ein Selbsthilferatgeberbuch geschrieben. Aber es ist quasi, also das Prozedere wird sehr, sehr gut beleuchtet.
Ja, also ich würde sagen, wer das hier bis dahin gehört hat, nämlich eine Stunde und 15, also ich sehe jetzt noch ungeschnitten, wird sich wahrscheinlich von einer Stunde und 15 auch nicht abschrecken lassen. Aber ja, ist jetzt auch nur eine Hypothese.
Wenn du meine Schimpfworte raus editierst, sind wir vielleicht bei einer Minute 13 am Ende. Eine Stunde 13 Minuten, so.
Ich weiß nicht, wie aus den Sätzen dann auch sinnvolle Sätze sind.
Du meinst, das sind keine...
Ich habe überlegt, ob ich das überpiepen muss.
Ich glaub,
wenn ich das bei Social
Podcast
Media
nicht
rausschneide, mache ich dann einfach so piep, piep.
Ja, vielleicht nimmst du nicht unbedingt die Stelle als Social Media Clip, bevor die Reichweite von unserem Account eingeschränkt wird. Wobei
es... Naja, egal. Es gibt ja das neue... Das ist ein neues Thema, Dennis.
Richtig. Auf Instagram ist doch jetzt eh alles erlaubt.
Noch nicht. Erst in den USA.
Noch nicht, kommt bald, ja. Anderes Thema. Das Fass machen wir hier nicht nochmal auf.
Bis in zwei Wochen, liebe Leute. Danke, dass ihr das gehört habt.
Wenn ihr Beispiele für unglaublich schlechte KI-Literatur habt, gerne in die Comments. Ich lese sehr gerne absolut schlechte Beispiele davon. Oder auch gute. Ich lasse mich ja gerne auch überraschen. Tschüss. Ja.
Tschüss.